Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. So, guten Morgen oder guten Mittag, guten Nachmittag. Habt ihr schön gefrühstückt? Herzlich willkommen in der Nabelshow. Ja, ihr hört das Rascheln. Ich mache das jetzt wieder. Ich bin Wiederholungstäter. So ist es nämlich einfach mal. Mir hat das gefallen mit der Zeitung und ich dachte mir, das mache ich doch gleich nochmal. Jetzt kann mir jetzt nicht jeden Tag eine Zeitung lesen. Ich habe das vor Jahren schon mal gemacht, jeden Tag eine Zeitung zu lesen oder aufzuschlagen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. War das ein Probeabo vom Kölner Stadtanzeiger? Es war auf jeden Fall der Kölner Stadtanzeiger. Denn ihr habt es vielleicht auch rausgehört schon beim letzten Mal. Zwischen den drei großen Tageszeitungen. Und ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Sind das die drei größten? Gab es noch irgendeine Rheinische Rundschau oder irgendwas? Gab es da früher mal? Aber ich bin echt unbeleckt. Aber also von Express, Bild und Stadtanzeiger ist der Stadtanzeiger schon das Exemplar, das am ehesten in Frage kommt. Der Rest ist schon etwas sehr primitiv. So, jetzt sitze ich hier am Frühstückstisch. Der Kaffee ist aufgefrischt. Einen Moment. Ja, er hat auch noch Frühstückstemperatur. Das Frühstück ist bereits hinter mir. Ich habe die Zeitung gelesen. Es ist Sonntag. Und diesmal habe ich mir angestrichen, worüber ich reden will. So ein bisschen, jetzt aber auch nicht. Hätte ich gründlicher machen können, einzelne Passagen anstreichen. So gut bin ich nicht vorbereitet. Es ist Sonntag. Was ich jetzt heute tatsächlich wieder mache, was brummt denn da? Hört ihr das? Ärgerlich, jetzt brummt die Heizung. Dabei habe ich doch gerade alles runtergedreht, damit da jetzt nichts brummen darf. Nee, das ist der Kühlschrank. Moment. Gibt es wieder Geräusche? Nee, so nicht. Es tut mir leid, ist sehr, sehr unprofessionell von mir. In der Küche aufnehmen, das haben wir im Sumpf ein paar Mal gemacht. Da war die Heiztherme so richtig laut. Wir sind da nicht auf die Idee gekommen, dass sowas vielleicht im Podcast nicht so schön ist. Wir saßen vor gekachelten Wänden. Das hat furchtbar gehalten. Halt das hier? Nö, es geht so. Ich glaube, die Küche ist hier vollgestellt mit Krempel, dass das hier nichts mehr halt. Gestern Freitag. Boah, Freitag war die Heizung ausgefallen. Ich hasse das ja so, wenn ich aufwach und das Thermostat blinken sehe, weil das Thermostat im Wohnzimmer so hängt, dass ich das, wenn mein Schlafzimmerfenster, Schlafzimmertür offen ist, dann kann ich von meinem Bett aus, von meinem Kopfkissen, wenn ich in die richtige Richtung gedreht bin, das rote Licht leuchten sehen oder auch nicht. Das ist unter Umständen morgens der erste Indikator, wie viel Uhr es ist, weil ich dann weiß, aha, die Heizung ist schon an, es ist schon, das weiß ich gar nicht, auf was ich den Heizbeginn gestellt habe, aber im Winter immer ein bisschen früher. Ich glaube, ich werde das jetzt eine halbe Stunde später stellen oder eher aufhören. Es ist halt immer kalt im Winter. Und dann weiß ich, jetzt kann ich so langsam noch mal ein bisschen liegen bleiben und dann ist die Wohnung warm genug, um aufzustehen. Und ganz schlimm ist, wenn ich das Blinken sehe, weil wenn das Licht aus ist, heizt es einfach nicht. Wenn es blinkt, ist mit der Heizung was nicht in Ordnung und zwar egal wann. Dann macht man nachts auf und sieht das Blinken und dann so ein Moment direkt. Das ist immer ganz furchtbar, weil es halt eine alte Heizung und das ist schon so oft passiert, dass die ausgefallen ist, dass ich da wirklich mittlerweile Panik bekomme. Das ist ganz blöd. Es ist ja nicht so, dass wirklich schlimme Dinge gerade passieren, aber die Heizung fällt halt aus. Mach das mal, wenn draußen nachts fiese Minusgrade sind, weil da fällt sie dann besonders gerne aus. Und ich habe halt auch so ein bisschen Schwierigkeiten gesundheitlich, wenn es kalt ist in der Wohnung. Ich musste neulich wirklich, ich glaube, das habe ich erzählt, noch der Stadt Köln angeben, warum meine Heizkosten zu hoch sind wegen den sozialen Zuschüssen. Weil da muss ich einen Attest anbringen von meiner Ärztin. Ungelogen. Für die Grundsicherung. Ich meine, es war immer ein bisschen beschämend, wenn man sagt, ich kriege Grundsicherung, aber ihr wisst das ja, muss ich mich jetzt nicht schämen vor euch. Es ist wirklich blöd. Das ist doof, dass ich das gerade sage. Aber ich habe das neulich gegenüber ein paar Leuten erwähnt und dann habe ich diese Blicke bekommen. Ich sage, ach Mensch, Leute, das ist nicht schön. Vielleicht kamen die Blicke auch gar nicht, aber ich habe mich halt so in dem Moment gefühlt. Ich bin arm, ich schäme mich dafür. Ganz blödes Gefühl. Kann man nicht abstellen. Ist einfach so. Ist einfach so. Die Leute um einen rum wirken alle, als ob sie Geld haben, was auch überhaupt nicht stimmt. Eigentlich sitzen wir gerade alle in dem Boot, dass wir alle zu wenig Geld haben fürs Einkaufen, für Sprit, für alles Mögliche. Aber irgendwie hat man dann als jemand, der auf Grundsicherung angewiesen ist und jetzt einen Wohngeldantrag laufen hat, der hoffentlich auch irgendwann bewilligt wird. Das Irre ist der Wohngeldantrag, die haben sich nicht dafür interessiert. Aber die blöde Grundsicherung, die jetzt ausläuft, die wollten das noch bestätigt haben, warum ich eigentlich so hohe Heizkosten hätte. Ich sollte das mal bitte begründen und verteidigen. Moment mal. Ungeschnäuzt sollst du nicht podcasten, ungeschnäuzt sollst du nicht schlafen gehen. Und dann habe ich das begründet mit Altbau und allen solchen Sachen und einen Attest meiner Ärztin angebracht, dass ich das brauche. Was leider stimmt. Es ist so echt peinlich. Und wenn dann die Heizung ausfällt, normalerweise ist dann halt einfach der Wasserstand in der Heiztherme nicht mehr ausreichend, weil so eine alte Heizung, egal wie oft die überholt, ist sie schon so oft repariert und überholt worden, aber irgendwo zieht dann da was Luft an den Heizkörpern oder wahrscheinlich, ich glaube nicht an den Heizkörpern, weil dann würde ich es gluckern hören. Hä? Was ist denn da? Was habe ich denn hier? Ach, das ist, Entschuldigung, da liegen Sachen auf den Heizkörpern. Normalerweise, wo da nur Staub ist, sind da kleine braune Körnchen. Weil ich gestern einen Bogenhanf umgetopft habe und dafür braunes Granulat verwendet habe. Das sieht gleich so viel gesünder aus, diese Pflanze. Eigentlich nur wegen dem Granulat. Egal. Heizung. Ich wollte eigentlich Zeitung lesen, aber das muss ich jetzt gerade noch zu Ende bringen. Dann war der Heizungsmensch da, weil nachdem ich dann das Wasser nachgelassen hatte, das weiß ich mittlerweile schon sehr gut, wie das geht. Zwei Griffe vorsichtig aufdrehen, zack, 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 geht normalerweise die Heizung wieder an. Diesmal nicht. Freitag früh, 6:30. Scheiße. Was macht man da? Ich muss ja meiner Vermieterin Bescheid sagen, weil wenn ich der Hausverwaltung Bescheid sage, da passiert gar nichts. Wenn ich meiner Vermieterin Bescheid sage, dann passiert ganz schnell was. Aber früh 6:30, dann habe ich ihr eine Textnachricht geschrieben, in der Hoffnung, dass sie die halt liest, wenn sie auf ist. Und mich aber auch schon mal bei der Heizungsfirma angemeldet, angerufen, auf Band gesprochen und dann mit denen schon mal besprochen. Und dann ging das hin und her und hatte gehofft, dass die vielleicht dann am Samstag kommen, jetzt irgendwie durch. Aber ja, ich habe ja nicht mal warmes Wasser und nichts. Duschen und alles. Und ich hätte aber direkt 8 einen Termin zur Physiotherapie, den ich nicht hätte ausfallen lassen können, weil das so kurzfristig war. War super stressig. Und dann kamen die aber direkt auch mittags sofort. Also nicht die Vermieterin, sondern der Typ von der Heizungsfirma hat das dann repariert. Es war was an der Elektronik. Platine musste ausgetauscht werden. Ich weiß nicht, wie viel so eine Platine kostet oder wie viel der Stundenpreis, der Stundensatz höher sein, vielleicht auch die Anfahrt, keine Ahnung. Heizung ist etwas, was vom Vermieter oder Vermieterin übernommen wird. Und die ist da Gott sei Dank sehr schnell und sehr, sehr, sehr schnell reagiert. Es gibt da Leute, die dann erstmal, ja, Mieter, lass mal. Da ist meine Vermieterin echt, da bin ich sehr dankbar, dass ich die habe. Die ist da Gold. Und der Mensch hat gemeint, ja, Platine, ja, schauen Sie mal, irgendwas hier auf irgend so ein kleines Teil auf dieser grünen Platte kostet wahrscheinlich 50 Cent. Aber das finde ich, ich bin ja kein Platinenfachmann und selbst wenn, das dann zu löten und alles, das dauert ewig. Also hat er eine neue Platine geholt, Hat auch ewig gebraucht, weil er die 500 Meter zum Laden, wo er die gekauft hat, also lag, sagte man, das ist ein Vor. Aha. Geht die halt, aha, schön. Habt ihr das gehört? Brumm. Das war jetzt die Heizung, die gerade angesprungen ist. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe gerade wirklich alles ganz nach unten gedreht. Die sollte eigentlich jetzt nicht anspringen. Jetzt brummt sie. Ich mache das nie wieder in der Küche. Ich mache das nur, weil hier mein Frühstückstisch ist. Und ich dachte, ich mache das jetzt mal an der Stelle, wo ich mich frühstücksmäßig fühle. Sau blöd. Aber der kam dann ewig nicht wieder, weil hier in Köln die Parkplatzsituation so eine Katastrophe ist. Die 500 Meter, wäre er zu Fuß gegangen, wäre er dreimal so schnell wieder zurück gewesen. Oh, und es dröhnt das auch noch. Ich glaube, das ist das Heizungsrohr, das da nach oben weggeht. Ja? Hört wieder auf. Einfach so ein Grundheizen. Damit die Rohre nicht einfließen. Ich trinke ja noch mal einen Kaffee in der Zwischenzeit. Kam ich denn eigentlich auf die Heizung? Ach, der Kühlschrank. Ja, naja, egal. So, das war jetzt die Vorrede. Würde ich mir das alles nochmal anhören, was ich mittlerweile echt nicht mehr mache, würde ich hier eine Kapitelmarke setzen. Aber solltet ihr tatsächlich Kapitelmarken benutzen, werdet ihr bemerkt haben, dass in letzter Zeit immer nur, ganz häufig nur Kapitel, Intro, Selbstgespräch und Outro sind. Ist eigentlich überflüssig, dass man das dann überhaupt macht, aber das ist der Service. Ich mache Kapitelmarken für euch, auch wenn sie nichts nützen. So, was steht denn heute im Kölner Stadtanzeiger? Die Ausgabe vom Samstag, dem 11. April, obwohl heute Sonntag der 12. ist. Wochenendausgabe, da steht Nummer 84, SSK, Einzelpreis 3 Euro. Ich hätte mal, was ich gerade überlege, ich hätte mal, wenn ich schon solche Fakten und Zahlen bringe, hätte ich eigentlich mal checken können, wie hoch die Auflagen eigentlich sind. Das wäre interessant gewesen. Und dann hätte ich vielleicht die tatsächlich drei größten Kölner Tageszeitungen. Ich meine, klar, jetzt Tageszeitungen, was weiß ich, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung und so, zähle ich jetzt nicht mit. Ich möchte schon lokal hier sein. Aber haben wir jetzt nicht. Müsst ihr euch jetzt irgendwas selber ausdenken oder lügen? Ich kann in Zahlen kann ich nicht gut lügen, weil ich Zahlen nicht verstehe. Die müssen Farben haben, damit ich sie verstehe. Wem gehört der Dom, steht hier. Besuch des Kölner Wahrzeichens sollen künftig Eintritt zahlen, steht da. Mhm, genau, also ich werde jetzt mal schauen, was stand da jetzt Interessantes über Köln in der Zeitung, weil ich möchte mich jetzt mal auf Köln konzentrieren. Ist ja gewissermaßen ein Kölner Podcast und dann tue ich das doch mal. Lass also die Weltpolitik und solche Sachen aus. Es ist sehr, 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 sehr exemplarisch, die ganze Sache. Ich habe keine Lust wieder, oh Gott, ich rede schon wieder viel zu lang. Das waren fast 2 Stunden neulich. So lange will ich es eigentlich nicht machen, aber wer weiß. Nee, ich konzentriere mich jetzt nochmal auf ein paar Kölner Meldungen, die mich persönlich interessieren. Oder was heißt interessieren? Die ich jetzt einfach gerade mal so rausgepickt habe. Und da ist zum Beispiel die Frage mit dem Dom, dass man, das sind jetzt, das, ich merke gerade, was ich mir gerade ausgesucht habe, sind Geh- und Fernbote und Einschränkungen. Denn das andere ist Alkoholverbot im Kölner Hauptbahnhof. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Alkoholverbot im Kölner Dom ist wahrscheinlich schon lange selbstverständlich, weiß man aber nicht. Ein Kölsch im Dom. Es gibt ja das Dom-Kölsch. Keine Werbung, aber Kölsch im Dom ist wahrscheinlich verboten. Und Eintritt im Hauptbahnhof bezahlen? Ja. Was? Könnte eine Idee sein, aber wer weiß. Dann haben wir hier der Baum zum Denkmal. Steht hier Überschrift, also ich habe jetzt gerade auf der Titelseite ein paar Sachen, die ich dann hier auf die ich dann zurückschlagen will. So, wenn der Baum zum Denkmal wird, an 45 Standorten will der Umweltdezernent Bäume neu unter Denkmalschutz stellen lassen. Es geht darum, dass nicht nur öffentliche Flächen, sondern auch Privatgrundstücke betroffen sind und was das für die Besitzer bedeutet. Also alles, was ich hier vorlese, ist Zitat aus dem Kölner Stadtanzeiger von eben dieser Ausgabe, 11. April, und ist wichtig, Disclaimer, wichtig für die Aussage des Podcastes und wurde redaktionell eingearbeitet. Heißt das so? Nee, heißt nicht so, aber irgendwie, ich zitiere das. Wichtig für den Podcast. Gehen wir doch mal direkt, schlagen wir mal die Seite um. So, ich hätte vielleicht vorher mal den Küchentisch aufräumen sollen. Wäre überhaupt eine gute Idee gewesen. So viel besser als das hier. Wenn die Küche aufräumen, die ist nämlich das, hier könnte ich auch Eintritt verlangen. Das wäre keine schlechte Idee, so Escape Room mäßig. Wenn ihr wieder raus wollt, müsst ihr eher Austritt. Ich muss Austritt verlangen. Ich lasse die Leute in meine Küche rein, sie kommen nur raus, wenn sie entweder die Küche aufgeräumt haben oder Geld, mir Geld geben. Ich meine, der Kölner Dom, also es geht hier darum, der Kölner Dom, der, ich habe mal nachgeschaut, das ist auch immer so schön, die schöne Geschichte, der Kölner Dom wurde 1248 gebaut, also begonnen, der Bau, also so rum, der Bau des Kölner Doms wurde 1248 Grundstein und fertiggestellt 1880. Ja, Kölner Baustellen eben. Deswegen glaube ich auch nicht so sehr daran, dass das Agrippa-Bad in diesem Sommer schon wieder gebaut ist. Denn den Kölner Dom haben die auch länger gebraucht. Das Agrippa-Bad wird auch nicht in diesem Sommer fertig. Vor allem, wenn die zwei Optionen, die zur Auswahl stehen, entweder Abriss oder Eröffnung im Sommer sind. Da stand, habe ich jetzt leider nichts weiter gefunden. Muss noch mal dranbleiben, was das Agrippa-Bad ist. Und die Bauzeit beträgt somit, steht hier, 632 Jahre. Und wer hat es am Ende fertig gebaut? Die Preußen. Als Köln preußisch wurde, kamen die Preußen mit preußischer Effizienz im 19. Jahrhundert und haben den Dom fertig gebaut. Gotisches Fabelwesen, das sich neben den Bahnhof duckt, hat es Günther Grass genannt. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich die Kölner Kirchen irgendwie alle nicht so richtig mag. Also ich, zum Beten will ich ja eh nicht rein, aber nachdem ich so viel Spaß hatte mit den fränkischen kleinen Barockkirchen, finde ich die ganzen romanischen und gotischen Kirchen, angefangen vom Dom, aber auch von den gefühlten, ich weiß nicht wie viel Dutzend romanischen und anderen Kirchen in Köln, ich finde die alle nicht schön. Die sind mir alle zu kalt, die sind mir alle zu steif, ich mag dieses, ich brauche dieses verspielte, verschnörkelte, bisschen protzige, goldgeile, güldengeil glänzende fränkische Barockgegringel mit den schwülstigen Figuren, die sie Posen einnehmen und alles so ein bisschen mit Engeln und Putten und Wölkchen und so. Das brauche ich, das mag ich, das finde ich schön. Das erfreut mein altes, kaltes Herz. Die Kölner Kirchen lassen mein altes, kaltes Herz noch älter und kälter werden und so preußisch. Dabei ist man hier ja gar nicht preußisch, man ist ja hier rheinisch und das ist es ja eben. Die rheinische, lassen wir mal, ne? Kommst du heute, kommst du morgen. Die rheinische Seele ist dem preußischen, der preußischen Effizienz unverwandt. Und deswegen hat es die Preußen gebracht. Und jetzt haben wir hier einen Leitartikel auf Seite 2 und 3, der mir lange und ausführlich erklärt, der Dompropst Guido Assmann wird hier regelmäßig zitiert. Hier wird wirklich auf fast eineinhalb, mehr, auf diesen zwei Seiten, ich würde sagen 75% steht hier nur, wie die Ausgaben berechnet werden, die Finanzierung des Kölner Doms in Tortendiagrammen, woher kommt der Dom, bekommt der Dom sein Geld und wie war die Einnahmenentwicklung, was finanziert das Land Nordrhein-Westfalen, wie haben sich eigene Einnahmen entwickelt, warum ist das Domkapital für die Finanzierung des Doms zuständig und nicht der Kölner Erzbischof, alles das Sachen, die ich hoffnungslos uninteressant finde. Das ist so als Leitartikel, jetzt wird's spannend und dann kommt da nichts. Wie viel Geld wird am Dom ausgegeben und wie haben sich die Kosten verändert? Das will ich doch nicht wissen. So eine Wirtschaftsprognose, wie nennt sich das, wenn man irgendwas offenlegt? Ist mir scheißegal. Ihr findet das Wort selber. Das ist doch wurscht. Und wo wird es interessant in den letzten zwei Spalten? Was kann man schon zum geplanten Eintritt sagen, steht hier. Zwei Gruppen sollen vom Eintritt auf jeden Fall ausgenommen sein, hat der Dompropst inzwischen mehrfach mehrfach versichert. Erstens, Gottesdienstbesucher, Betende. Wie geht denn das? Soll ich dann betend? Wie mache ich das, wenn ich dann sage, ich komme zum Beten? Wie wird denn das überprüft? So. Hände zusammenfalten und direkt rein, murmelnd reingehen. Vater unser im Himmel, das Mutter, wenn du so bist, komm. Und dann, wie die Mönche in Ritter der Kokosnuss, sich was an den Kopf schlagen. So mache ich das in Zukunft. Das war jetzt übrigens meine Knäckebrotdose. Sehr säkular. Die muss ich vorher weinen lassen, wenn ich mich mit der Knäckebrotdose an den Kopf schlage und da betend reingehe. Das kann man nicht mit so einem profanen Gerät machen. Da muss was halt. Vielleicht muss ich mir irgendeine Reliquie oder so besorgen, mit der ich mich dann an den Kopf schlage, wenn ich da betend reingehe, damit ich keinen Eintritt zahlen muss. Denn, ich sag's gleich mal offen, ich will da keinen Eintritt zahlen. Sehe ich überhaupt nicht ein. Gut, aber bei so langen Bauzeiten muss ja das Geld auch irgendwann wieder reinkommen. Die Zahlen hier sind ja beeindruckend, weil sie mir erstmal gar nicht sagen, aber es ist wohl beeindruckend, wie viel das so kostet, der Dom jedes Jahr und dass der überhaupt nichts bringt. Und der Dom gehört sich selber, habe ich erfahren. Also das ist, ich hatte es hier irgendwo auf der... Wo bist du denn jetzt? Ich hatte es doch hier. Das habe ich nicht mehr hier. Sowas Blödes, aber auch da. Na komm, war schon fast geöffnet. Komm, da. Als Eigentümer des Kölner Doms ist im Grundbuch der Stadt Köln die Hohe Domkirche zu Köln eingetragen. Das heißt, die Kathedrale hat keinen wirklichen Eigentümer, sondern sie gehört sich selbst. Steht auf der Seite zdv.de. Der Zentraldombauverein zu Köln von 1842. Ja, gehört sich selbst. Könnt ihr machen, was ihr wollen, ne? Wenn es sich selbst gehört. Hier ist auch, zweitens, ZDV-Mitglieder. Ich habe das ZDF gelesen, dachte mir, was soll das denn jetzt? ZDF, hier kommt halt wir sind hier in Köln, WDR, nee, ZDV, das ist der Dombauverein, zentraler Domverein, also die Unterstützung. Ich hatte noch vorgelesen, zwei Gruppen sollen vom Eintritt auf jeden Fall ausgenommen werden, hat der Dompropst inzwischen mehr versichert. Erstens Gottesdienstbesucher, Betende, aber auch Menschen, die im Dom eine Kerze anzünden und kurz innehalten wollen. Ja, und da soll es dann wohl bauliche Maßnahmen geben, dass dann so die Betenden und innehalten wollten und Kerze anzünden wollen. Und für die Kerze musst du ja auch wieder was zahlen. Also, ernsthaft? Die gibt es ja auch nicht umsonst. Das haben wir als Kinder immer so gerne gemacht. Oh, Mama, darf ich eine Kerze anzünden? Oder die Mama war ja mal, die Oma war es eher, die Oma mit uns mit den Kirchen. Also, war auch so der Anreiz, dass wir mit der Oma in die Kirche gegangen sind. Hat sie uns Kerzen anzünden lassen, weil wir das ganz toll fanden. Finden, glaube ich, alle Kinder toll. Schrecklich. Verkauft doch einfach an jeden, der da reinkommt, eine Kerze. Warum nur das denn? Also, ich fände ja auch, ganz ehrlich, hier wird auch geschrieben, irgendwo steht hier, dass soziale, wir werden sehr auf Sozialverträglichkeiten achten. Was heißt das denn? Rabatte zum Beispiel für Familien seien Teil der Abwägungen. Naja, ja, schon schön. Aber dann dürfen die Kinder auch nicht laut sein. Darf ich dann mit dem Köln-Pass da für umsonst oder den halben Preis? Oder kriege ich dann nur für eine halbe Kerze rein, wenn ich dann beten will? Ich werde da betend reingehen. Da könnt ihr euch aber drauf verlassen. Und ich nehme mein Skizzenbuch mit, mein Skizzenblock und behaupte, es wäre ein, das brauche ich zum Beten. Das wäre meine Form des Gebetes. Aber es gibt da so wenig, was ich zum Zeichnen schön finde im Kölner Dom. Haben ja alle schon gezeichnet. Tatsächlich finde ich den zum Zeichnen sehr uninteressant. Viel zu viele hohe, gerade Linien. Ist ein beeindruckender, irre beeindruckender Bau von innen. Weil, wenn ihr noch nicht da wart und jetzt gerade schnell nach Köln kommt, bevor es Eintritt kostet, rennt rein. Es lohnt sich und macht irgendeine schöne Führung mit. Das lohnt sich total. Die Führungen lohnt sich total. Die Frau von einem Kollegen hat schon ein paar Mal für uns an Weihnachtsfeiern, wenn wir in der Firma auf den Weihnachtsmarkt und anschließend ins Brauhaus gegangen sind, hat die vorher mit uns Domführungen gemacht. Zum ersten Mal denkst du jetzt mal, was soll das denn jetzt? Aber das war so gut und das war so cool, was die uns erzählt hat. Wirklich. Die hat, zuletzt war ich da auf einer Führung über die Gräber im Dom. Ich habe leider schon wieder das meiste vergessen. Aber das war so spannend und morbide und abstrus und absurd zum Teil, was die da erzählt hat. Also ich will überlegen, was war denn da? Ich weiß noch, dass unter einer der Säulen, das muss auf der linken Seite im Dom sein, ist jemand begraben, in der Säule, direkt unten drunter, weil der wohl schon dort lag, als da vor 600 Jahren, 632 Jahren der Dom gebaut wurde. Hat man, weil es, glaube ich, ein bedeutender Mensch war, der da begraben war, ein bedeutender Leichnam, hat man den Dom drüber gebaut und sein Grab in diese Säule eingebettet. Das ist irgendwie geil. Das ist doch cool. Das ist so eine Säule und du weißt, da drin liegt ein Leichnam. Da ist jemand begraben, in der Säule. Es gibt eine Menge Gräber im Dom, aber in der Säule finde ich irgendwie am coolsten. Entschuldigung, noch nur einen Schluck. Ansonsten würde ich gar nicht mehr da reingehen wollen. Den Eintritt von mir verlangt, dann gehe ich halt nicht rein. Eintritt, ich finde es eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil ich bin aus der Kirche ausgetreten, um kein Geld mehr zu bezahlen für etwas, was ich nicht brauche, weil ich Kirche eigentlich nicht brauche. Also aus religiösen Gründen brauche ich weder Religion schon gar nicht und Kirche erst recht nicht. Also bin ich ausgetreten, um da nichts mehr zu zahlen. Dann könnte ich jetzt sagen, ja, also macht's mir einfach. Wenn die Geld dafür wollen, dass ich in die Kirche reingehe, dann gehe ich halt nicht rein. Aber ich gehe ja zum Zeichnen in Kirchen. Nur halt nicht in diese. Ich weiß nicht. Aber andererseits sehe ich auch nicht ein, dass ich Eintritt zahlen soll, um Kirchen zu zeichnen. Ich mache das ja, wenn ich jetzt mich in die Stadt setze und Kirchen von außen zeichne, muss ich auch nichts zahlen. Ist ja ein bisschen geizig von mir, das gebe ich zu. Aber nun ja, Aber ganz im Ernst, so dumm ist die Maßnahme nicht. Bei der Riesenmenge an Leuten, die da jedes Jahr jeden Tag in den Dom reinströmen, die ganzen Touristen, ach, kommt schon was zusammen. Da, und der Dom verschlingt wirklich, also wenn das hier stimmt, der verschlingt wirklich Summen. Das ist, was ist denn das hier? Einnahmen 2024, sind das Euro? Nee, also auf jeden Fall sind die Ausgaben scheinbar höher als die Einnahmen. Das kann irgendwie nicht stimmen. Ich weiß nicht. Komm, da komme ich nicht mit klar. Das sind jetzt Diagramme, die ich nicht verstehe so einfach. Dabei sollten sie wohl so sein. Sollen so aussehen, als ob man sie verstehen kann. Egal. Oh, aha. Der Dom wurde im napoleonischen Code zivil zu einem was Domain public Domain erklärt, ja, und steht damit außerhalb des privaten Rechtsverkehrs und ist ja eine äußerliche unersitzbare Sache. So ist das nämlich. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es klingt verdammt gut. lachte meine Nachbarin da über mir. Ich komme mir gerade vor wie Bam Back Bump. Kennt ihr, habe ich das schon mal gesagt? Die höre ich gerade, die Comedy von mit Olli Dittrich und Bjarne Mädel, wo der eine immer einen Wrestling-Podcast aufnehmen will und sein Nachbar stört ihn und ständig sind sie laut im Flur. So kommt mir es manchmal auch vor hier. Das schneide ich dann immer alles raus, wenn es so laut ist. Und ich versuche mich dann so zu verbarrikadieren, alle Türen und Fenster zuzumachen. Weil das kann ja auch jederzeit jemand vor meinem Fenster in den Hof kommen. Und dann knirscht der Kies und die holen dann ihre Fahrräder. Gestern haben wir da ein bisschen rumgewerkelt, Garten, den Hof ein bisschen schön gemacht. Und dann die Gartenbank, die hier im Sommer steht, aus dem Keller hochgeholt. Dazu musste die auseinandergenommen werden, weil die sonst die Kellertreppe nicht hochkommt. Und ich hatte mich schon so gesehen wie... kennt ihr den Roman Der elektrische Mönch? Dirk Gentlys holistische Privatdetektei von Douglas Adams. Großartiger Science-Fiction-Roman. Also so abgefahren wie nichts anderes von Douglas Adams. Wirklich, wirklich fantastisch gut. Man braucht wahrscheinlich mehrere Anläufe, um das zu verstehen, wenn man zumindest von einer Intelligenz gesegnet ist, wie ich sie mein eigen nenne. Ich habe den, glaube ich, beim dritten Mal erst so annähernd verstanden. Mittlerweile hoffe ich, dass ich weiß, worum es darin geht. Aber er ist toll, er ist genial zu lesen. Und da gibt es eine Stelle von einem Sofa, das im Treppenaufgang verkantet ist. Und zwar so unmöglich verkantet, dass man es in keine Richtung drehen kann, um es entweder weiter nach oben oder wieder weiter nach unten zu bringen. Es ist also schon unmöglich gewesen, dieses Sofa in diese Position zu bekommen. Und das Ganze da werden Berechnungen angestellt, Experimente, alles Mögliche. Die Bewohner des Hauses müssen immer wieder um dieses Sofa drüber klettern, um diesen Treppenaufgang rauszubekommen. Und sie kriegen es nicht raus. Und am Ende, Spoiler, stellt sich heraus, dass man das mit einer Zeitmaschine gemacht hat. Als das Sofa geliefert worden ist, hat gerade jemand seine Zeitmaschine im Treppenhaus so geparkt, dass der Eingang der Zeitmaschine eine Tür in der Wand war und die Sofalieferanten da kurz geklopft haben, könnt ihr mal kurz die Tür aufmachen, dann kommen wir mit dem Sofa hier durch. Das Sofa ging durch, die Tür ist verschwunden, das Sofa steckte fest und kam nie wieder zurück. Genial. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt, wenn wir das Sofa nicht auseinander, wenn es nicht auseinandergenommen wäre. Und dann waren wir da im Hof beschäftigt und haben versucht, diese IKEA-Patentschrauben anzuziehen, wo man so eine Mutter in einem Loch versenken muss und von oben die Schraube reinstecken muss. Du kannst nicht erkennen, ob die Mutter richtig sitzt. Du kannst nicht erkennen, ob sie tief genug oder zu tief drin sitzt. Du kannst nichts damit machen, außer... Jetzt geht die Heizung schon wieder los. Ich mache das nie wieder hier. Küche, ehrlich, geht gar nicht. Also wirklich, ja. Da, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Vielleicht ist es besser, ihr hört es nicht. Wir da standen an diesen blöden, haben da zu dritt an dieser Bank rumgefummelt und dann kam mir der Titel eines anderen Science-Fiction-Werkes in den Sinn, über das wir auch schon mal geredet hatten, als wir im Data seinem Hals geredet hatten. Der Titel hieß Ich muss schreien und habe keinen Mund. Oder andersrum, ich habe keinen Mund und muss schreien. Diese Hilflosigkeit, den Frust rausschreien zu wollen, und keinen Mund zu haben, um zu schreien zu können. So habe ich mich gefühlt. Gestern bei der Bank IKEA. Keine Werbung. Wo war ich denn jetzt hier? Der Dom. Ja, der Dom. Ja, soll ich da jetzt Eintritt zahlen demnächst für den Dom? Oder es einfach bleiben lassen? Ich werde es bleiben lassen. Oder ich versuche das mit dem Beten. Gibt es Alternativen, steht hier bei... Frank und Frei zeigte Aßmann, das ist der Dompropst, sich im Prinzip offen für Alternativen. Er machte aber zugleich deutlich, dass er keine sieht. Dankeschön. Das ist gut. Ich sehe auch keine Alternativen mehr. Das Thema Dom ist damit abgeschlossen. Der Dom von Köln. Mal schauen, was haben wir denn hier noch? Alkoholverbot im Kölner Hauptbahnhof. Wo ist denn das hier? War doch hier irgendwo. Ich das nicht hier auf der Seite? Nee, auch nicht. Steht unter Köln. War doch Köln. Nee, war nicht. Da ist Köln. Da. Ist extra angestrichen. Und finde es trotzdem nicht. Oh, ich lasse mal Kriminalität und Verbrechen gerade außen vor. Da stehen zwar ein paar sehr packende und erschütternde und spannende Sachen drin, aber das schafft das. Das ist mir Ordnungskraft mit Benzin übergossen. Ernsthaft. Ach, Bahnhof Ehrenfeld. Und ich habe das immer für ein schönes Künstlerviertel gehalten, aber es ist klar, der Bahnhof Ehrenfeld ist, wie hier steht, ein Kriminalitätsschwerpunkt. Das ist eine heftige Geschichte. Gott sei Dank ist glimpflich ausgegangen, ist nichts passiert, aber heilige Scheiße, da hat wirklich eine Frau einen Mitarbeiter des Ordnungsamts mit Benzin übergossen und den dann mit dem Feuerzeug bedroht. Er konnte dann, ist Gott sei Dank, dann nichts, oh meine Güte, nichts passiert. Boah, da wird mir schlecht, wenn ich an sowas denke. Und das sind jetzt leider hier auch so ein paar Sachen, auch Mord und Totschlag und alles Mögliche. Das sind wirklich spannende Sachen drin. Das kriege ich aber jetzt gerade hier nicht in diesem Podcast richtig rein. Da wird mir etwas der Sonntag. Siehst du, deswegen lese ich dann keine Zeitung, weil ich dann meine Laune vermiese. Und dann schaue ich lieber weg, stecke ich den Kopf in den Sand, stecke den Kopf in den Kaffee und höre mir Science-Fiction-Geschichten an. Eskapismus, ein Hoch auf den Eskapismus, hat seine Begründung. Warum schmeckt denn der so komisch? Vorhin hat er nicht so komisch geschmeckt. Ich glaube, als der heiß war, hat er noch mehr Aroma abgegeben. Ach, ich hatte die Gesichtscreme. Ich habe, weil ich so graue Haut gerade mich mit eingeschmiert und die schmeckt jetzt durch den Kaffee durch. Ach, ist das eklig. Bäh. Trinken verboten. Jawohl, am Hauptbahnhof darf nicht mehr getrunken werden. Ab 1. April darf da jetzt nicht mehr getrunken werden. Man kann, habe ich gelesen, des Bahnhofs verwiesen werden. Ja, ich meine, das ist natürlich... ernsthaft, das ist wirklich, wirklich eine sinnvolle Maßnahme. Aber man darf in den Restaurants und den Gaststätten noch weiter Alkohol bestellen. Oh ja, da ist das ja auch, finde ich, vollkommen in Ordnung. Da wird das schön ordentlich und brav gemacht. Sitzt da halt an der Theke und ziehst dir deine 2 bis 10 Kölsch rein, bis der Zug kommt und fangst dann lallend und schwankend und kotzend zum Zug. Ja nun, da sagt dann wieder keiner was dagegen. Aber wenn du mit einer Bierflasche rumläufst, naja, nee. Vollkommen in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Dass das nicht schon längst eingeführt wird, das ist tatsächlich, gibt noch nicht so viele. Das ist erst, der Köln ist jetzt hier, steht hier, da ist der 5. große Bahnhof in Deutschland mit Alkoholverbot. Vorreiter sind Nürnberg seit 2012 fast, München 2018 und Bremen seit Mai 25. In Hamburg hatte die Stadt im Jahr April 2024 rund um den Bahnhof das Trinken von Alkohol untersagt. Dem hatte sich die Bahn angeschlossen. Wäre hier auch nicht verkehrt. Generell Bahnhöfe, nicht nur der Hauptbahnhof, um den es hier geht, sondern auch so die Kleinbahnhöfe wie Ehrenfeld. Ja, ehrlich, fände ich jetzt als jemand, der eigentlich kein Freund von Verboten und Verordnungen und Einschränkungen ist, da wäre ich dabei. Weil wie hat das Sarah Bossetti neulich in ihrem Podcast gesagt? Gesetze haben in der Regel ihren Grund. Verbote haben auch in der Regel ihren Grund. Es gibt da immer irgendwo, zumindest im Ansatz, gute Gründe dafür, dass irgendwas verboten ist. Ja, ich meine, das Problem liegt dann meistens im Detail oder anderswo oder in der Ausführung oder in der Ausführbarkeit oder was auch immer, aber jetzt hier weniger Alkohol, also kein Alkohol am Hauptbahnhof, dem schließe ich mich an. Und ich weiß noch, wie es mich gewurmt hat, als irgendwann, was auch vor vielen, vielen Jahren, das Trinken von Alkohol in der KVB, also in den Kölner Verkehrsbetrieben, in den Öffis, wie es heißt, in der Bahn verboten wurde und ich dann mein Fahrbier nicht mehr trinken durfte. Das Fahrbier, das geheiligte Fahrbier wurde angegriffen. Man konnte nicht mehr sein Fahrbier mitnehmen. Ich bin ja früher, also heute finde ich das furchtbar. Ich hasse das, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, weil es halt einfach voll ist und man wartet und es ist gedrängt und ich habe halt einfach Angst, mich anzustecken, weil es für mich leider eine konkrete Angst ist. Und deswegen fühle ich mich so unwohl mit Maske und alles. Ich bin dann nervös und muss das so schnell wie möglich raus. Und ich muss morgen früh tatsächlich zum Neumarkt. Und das sieht nach Regen aus. Ich werde wahrscheinlich dann doch die Bahn nehmen, weil im Regen ist nicht so gut für mich. Da ist dann doch die Gesundheit so angegriffen, so eine lange Strecke mit dem Fahrrad zu fahren. Aber das ist anstrengend und das ist stressig auch für mich. Und ich mag das wirklich so gar nicht gerne. Aber früher habe ich das genossen. Ich bin nach Köln gekommen und fand es aufregend und toll, dass es hier eine U-Bahn gab. Mein Gott, ich komme ja vom Land. Zwar vorher 7 Jahre in Würzburg gewohnt, aber da bin ich immer mit dem Auto gefahren. Ich hatte es ja erzählt, wie unmöglich das war von Versbach, wo ich gewohnt habe, dem Stadtteil am Rand von Würzburg, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reinzufahren. Da war man ewig unterwegs, steckte immer im Stau. Gut, das habe ich mit dem Auto auch, aber dann war ich wenigstens in meinem eigenen Auto und konnte laut Musik hören und trommeln und was man so beim Autofahren alles nicht also macht oder nicht. Im Fahrrad war das noch schlimmer. Ich hatte Kreinberg-Knoten und ich alles, glaube ich, ich habe es erzählt. Ich hoffe zumindest, dass, ja, doch, denke ich, Fahrrad. Ja, habe ich ja. Aber hier in Köln bin ich ziemlich schnell. Mein Auto hat dann, meine Schwester kriegt so ein schöner kleiner Fiat Panda, der in der Stadt gar nicht so unpraktisch wäre, weil er halt sehr parkplatzfreundlich war. Aber in Köln war mir gleich klar, A, ich kann mir kein Auto mehr leisten mit dem, was ich verdient habe, und Parkplatz und Verkehr noch schlimmer als in Würzburg, geht gar nicht. Also habe ich damals mir für 30 Mark auf dem Flohmarkt ein Fahrrad gekauft, so eine alte, leicht angerostete Kutsche, die so im regelmäßigen Abstand durch neue, ähnlich ranzige Fahrräder ausgetauscht wurde, auch immer auf Flohmärkten, und war eigentlich recht glücklich damit und bin, wenn ich nicht mit dem Fahrrad gefahren bin, eben mit der KVB gefahren. Wir glauben an die KVB, denn die bringt uns nach Rust. Da sind wir dabei. Entschuldigung. Kann man nicht anders. Das ist Kölner Prägung. Wie lange rede ich denn schon? Boah! Schon so lang. Fast eine Dreiviertelstunde oder so. Ja. Naja, und ich fand das aufregend. Und damals gab es noch die Linie 6, die legendäre, die direkt von hier aus, von Köln-Nippes an den Ringen entlang in die Südstadt fuhr. Damals waren die Streckenführungen noch anders. Da konnte man von Nippes aus direkt zum Bahnhof durchfahren. Das wurde dann irgendwann geändert. Aber wenn man direkt zu den Ringen wollte, stieg man in die Linie 6. Und das war keine U-Bahn. Es war eine U-Bahn, die fuhr unterirdisch, zumindest bis zum Rudolfplatz fuhr die unterirdisch, ab dem Rudolfplatz ist das dann oberirdisch. Es ist in Köln, ist das eigentlich die Stadtbahn, glaube ich, heißt das. Das ist keine reine U-Bahn und keine reine Straßenbahn, sondern das ist eine Hybrid-Sache aus U-Bahn und Straßenbahn. Denn die gleichen Bahnen fahren ober- wie unterirdisch, je nach Streckenführung. Und so ist es zum Beispiel, dass wenn vom Norden kommt, mittlerweile sind es nur noch die Linie 12 und 15, in Weidenpesch, 2 Stationen vor meiner Station, geht die Bahn nach unten, schupp, in den Untergrund. Und wenn man sie dann an den Ringen entlang fährt, dann kommt sie nach dem Rudolfplatz wieder nach oben raus. Das konnte man halt in der Linie 6 alles schön gerade durchfahren. Und das war eine alte, klapprige Straßenbahn, die da unten fuhr. So eine richtig schöne, richtig altmodische Straßenbahn, so wie man sich das vorstellt, mit Holzsitzen und schmal und klapprig und eng, und zwischen den Türen und dem Bahnsteig war eine schöne große Lücke, in die man nicht reintreten durfte, und die ging auch nur zu einer Seite auf, und dummerweise war das so, dass man, wenn man am Ebertplatz umsteigen wollte, immer zur falschen Seite rausgelassen wurde, weil es eben nur Türen zu der einen Seite gab, aber wenn man umgestiegen ist und auf die andere Seite gemusst hätte, dann hätte man die Rolltreppe rauf, ganz sogar außen rum, wieder auf der anderen Seite runter, je nachdem, ob die Rolltreppe dann fuhr oder nicht, alles zu Fuß. Was bedeutet hat, dass man einfach, das hab ich gemacht und alle, über die Bahngleise geklettert ist. hochgradig gefährlich, verboten, leichtsinnig. Aber das haben wir gemacht, einfach mal schnell rüber. Man hatte ja auch schon sein Fahrbier gehabt, da ist man dann mutiger. Auf der anderen Seite der Bahn, also der Züge, gab es halt keine Tür, die zu der Seite, aber da hätte man auch dann wirklich springen müssen, wenn es eine Tür gegeben hätte, weil dann war die Lücke zum Bahngleis, wäre dann bestimmt fast einen Meter breit gewesen. Das haben wir gemacht und die gibt's aber seit langem nicht mehr und ich vermisse die Linie 6, denn das war tatsächlich die erste U-Bahn, in die ich in Köln gestiegen bin und ich fand das sehr aufregend, ich fand das sehr spannend, weil U-Bahnen kannte ich ja schon aus London, aus Paris, aus Berlin, aus halt so großen Städten, wo man mal im Urlaub war oder auf Klassenfahrt oder so. Und dachte, wow, U-Bahn. Und dann kommt da so ein klappriges Vehikel an, wie ich es aus Würzburg durchaus auch kannte, aber da war es eine reine Straßenbahn. Ich dachte, ey, wie cool ist das denn hier? Ja, und damals war das Fahrbier noch möglich und jetzt darf man nicht mal mehr am Bahnhof draußen Bier trinken. Sowas also wirklich empörend. Nee, finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, was haben wir denn noch so? Ich habe noch irgendwas... Hatte noch was. Ach ja. Jawohl. Die Bäume. Auch noch eine Einschränkung. Ne? Wir hatten jetzt hier Dom eingeschränkt, nur wenn man betet oder Geld zahlt oder zum ZDF gehört. Nein, ZDV. Bahnhof, nicht mehr trinken. Und jetzt kommt eine Einschränkung, die eigentlich keine ist, aber von dem Menschen hier eine dargestellt wird. Hier. Wenn der Baum zum Denkmal wird, in Köln werden 45 neue Standorte ausgewählt, Einschränkungen für Eigentümer von Tim Attenberger. Der hat den Artikel, einen ziemlich großen Artikel geschrieben. Und der Herr Attenberger, der ist kein Freund davon, dass Bäume zu Naturdenkmälern erklärt werden sollen. 45 neue in Köln. Und das sind halt alles große, alte, auffällige, außergewöhnliche Bäume, die dann nicht mehr so ohne weiteres gefällt oder beschnitten werden dürfen. Da muss sich dann die Stadt selber drum kümmern. Und das Problem, was ich auch verstehe, was durchaus ein Problem ist, ist, dass das nicht nur Bäume an öffentlichen Plätzen, sondern auch auf Privatgrundstücken ist. Igitt, schmeckt wirklich scheußlich. Bäh. Bah, widerlich. Wie machen das Leute mit viel Make-up? Das schmeckt doch das Essen und alles scheiße. Wonach schmeckt Lippenstift? Ich müsste es eigentlich wissen. Nicht, dass ich selber schon mal jemanden getragen habe, welchen getragen habe, aber ich müsste mich daran erinnern, wie Lippenstift schmeckt, wenn man den ich habe schon mal Lippen geküsst. Leider auch schon wieder eine Weile her. Jetzt weine ich in meinen Kaffee. Ich bin einsam. Bah, ekliger Kaffee macht die Einsamkeit auch nicht besser. Nee, wo war ich denn hier? Bäume. Ja, auf Privatgrundstücken, das geht dann durchaus, haben die dann euer Problem. Wir haben hier zum Beispiel im Nachbarhof, wir haben hier eine große Eiche, wirklich sehr groß. Bei uns, die steht bei uns im Hof. Da steht eigentlich, soll eigentlich die Bank drunter, aber bis da eine Plane, also ein Sonnensegel oder sowas drüber gespannt ist, haben wir die Bank erstmal woanders hingestellt, weil da oben nämlich die Tauben drin sitzen und alles voll scheißen. Da kann man nicht drunter sitzen. Und die Eiche ist wirklich groß, ne? Aber vielleicht noch nicht groß genug zum Baumdenkmal, aber direkt nebenan im Nachbarhof steht eine tote, große Zierkirsche. Groß und tot. Weil es war wirklich ein wunderschöner, großer, riesiger Baum. Also auch Zierkirsche wahrscheinlich auch was etwas Seltenes, ich weiß es nicht. Und die ist vor 10, 15 Jahren, hatten die Eigentümer dieser Kirsche beschlossen, das sieht so nicht aus, das muss mal beschnitten werden. Das ist zu unordentlich. Und dann wurde dieser Baum radikal gekürzt und beschnitten. Und seitdem ist er tot. Das hat der Baum nicht überlebt. Da steht jetzt eine tote Baumleiche nebenan. Die steht dann noch. Der ist nicht gefällt worden. Das ist so hoch wie ein... Der Baum ist so hoch wie ein drei- bis vierstöckiges Altbauhaus. Und dann denke ich mir, da hätte man mal, das wäre ein Baum, der unter Denkmalschutz gestellt hätte gestellt werden können, dann hätte man den behalten. Das ist echt. Naja, aber hier der Herr Tim Attenberger, der es geschrieben hat, der hat sich in diesem Artikel wirklich nur darauf konzentriert, wie schlimm das ist, dass hier Baugrund dadurch verloren geht. Überall geht Baugrund verloren, weil um jeden denkmalgeschützten Baum halt auch noch so eine Sperrzone gezogen wird von, ich weiß nicht, wie vielen Metern irgendwo steht, sich jetzt mehr anstreben sollen. Und da kann dann nicht gebaut werden und das ist ganz furchtbar. Das ist ein so einseitiger Artikel, dass Bäume in der Stadt, wie wichtig das ist, hier Bäume zu erhalten. Das merkt man, wenn man zum Beispiel die Neusser Straße runtergeht durchs Agnesviertel und da stehen dann noch Bäume. Das habe ich vor ein paar Jahren, war da mal Straßenfest. Und da war die Neusser Straße im Agnesviertel und Ebertplatz bis Bahnhof also vom Verkehr gesperrt. Mittlerweile ist der vom Ebertplatz zum Bahnhof ist das auch eine Fußgängerzone. Und da stehen dann große Pflanzkübel mit Bäumen drin. Denn ab dem Ebertplatz, ab dem Eigelsteintor, also am Eigelstein, ab dem Eigelsteintor war es baumfrei. Und das war im Sommer. Und man hat richtig gemerkt, bei dem Straßenfest, Neusser Straße durchs Agnesviertel nach Süden, das war alles schön, überall war ein bisschen Schatten, weil halt so ein paar Bäume da überall stehen. Und dann geht man über den Ebertplatz rüber zum Eigelstein, da sind auch noch Bäume. Und dann kam man vom Eigelstein Richtung Bahnhof. Kein einziger Baum mehr. Und direkt 5 Grad wärmer, brüllende Hitze, eine beschissene Luft. Man ist einfach direkt wieder umgedreht und zurückgegangen. Bäume sind so dermaßen wichtig in der Stadt für eine gute Luft, für gutes Klima. Da jeder Baum, der denkmalgeschützt wird, um den sich halt dann auch die Stadt kümmern muss, was sie natürlich nicht gründlich genug tun. Die Stadt kümmert sich dann aber auch wieder nicht so richtig drum. Das ist halt das Problem. Eigentlich eine gute Verordnung, aber die Durchführung ist bescheiden. Aber hier in diesem Artikel wettert er irgendwie nur dagegen, dass, vielleicht ist das unfair, was ich sage, vielleicht habe ich den nicht gründlich genug gelesen. Wahrscheinlich habe ich den nicht gründlich genug gelesen. Ach Gott, ja. Wettert nur, dass dann Bauplatz verloren geht. Ja, den brauchen wir auch ganz dringend in Köln. Direkt nebendran ist von, ich hätte jetzt eigentlich mal was vorlesen können, wenn ich den schon nenne und zitiere, hätte ich, aber habe ich jetzt keine Lust. Interessiert mich jetzt gerade nicht weiter. So, mein Interesse schwindet an der Zeitung, deswegen ich auch so langsam das Gefühl habe, dass das hier eine zweimalige Sache bleibt. Die Fußgänger der Lüfte steht hier, ist so eine kleine Kolumne scheinbar von Peter Berger, der damit beginnt, was würde Eugène Ionescos Fußgänger der Luft wohl denken, könnte er an einem sonnigen Wochenende von der Promenade am Altstadtufer abheben, um die Masse Mensch, die Vermassung, das sagt man, ist das, glaube ich, die Vermassung? Nee, die Masse Mensch, Vermassung ist, glaube ich, Vokabular aus der Nazi-Zeit. Es ist nicht so bekannt. Wahrscheinlich irre ich mich auch gerade total und der Fehler liegt bei mir. Aber die Masse Mensch kommt mir jetzt irgendwie nicht gut vor. Aus Flaneuren, Fahrradfahrern und Flohmarktfreunden und das Chaos, das von ihnen ausgeht, von oben herab betrachten. Würde dir der Pieton de l'Air, die lange ersehnte existenzielle Leere spüren, die in ihm in dem Gedränge abhanden kam. Oder die Realität in Frage stellen, die einen immer dann besonders hart trifft, wenn man über den eigenen Tellerrand schaut. Und die ist hart, Köln ist voll. Köln hat einfach keinen Platz mehr, vor allem nicht für Touristen. Ja, weil die einfach nicht flexibel sind und immer nur dahin wollen, wo alle hinrennen, zum Dom, zum Rheinufer, auf die Liebeschlösserbrücke und zum Schokoladenmuseum, maximal bis zur Bastei, weil ihre Kreuzfahrtschiffe dort vor Anker liegen. Das stimmt. Also ich war vorgestern mit einem Freund, haben wir uns an der Zoobrücke getroffen am Rhein und überlegt, ein bisschen am Rhein spazieren, welche Richtung, instinktiv schon wieder die Heizung. Ich mach das nie wieder hier. Scheiße, echt. Warum habe ich die reparieren lassen? Die könnte jetzt so schön kaputt und aus sein und keine Geräusche machen. Dann würde ich hier frieren, aber dann wäre der Podcast nicht durch die Heizung gestört. Wahrscheinlich hört ihr es noch nicht mal, aber es nervt mich. Also instinktiv gehen wir dann immer nach Norden. Da ist dann weniger los, weil es ist wirklich voll vor der Altstadt. Und das Problem ist halt, da herrscht der Krieg zwischen Fußgängern und Radfahrern, weil du hast keine andere Möglichkeit, diese Strecke vor der Kölner Altstadt mit dem Fahrrad irgendwie zu durchqueren. Durch die Altstadt kommst du mit dem Fahrrad genauso schlecht. Du kommst am Bahnhof nicht vorbei, du kommst am Bahnhof auch nicht vorbei. Unter der Hohenzollernbrücke musst du durchfahren. Du kommst hinter der Hohenzollernbrücke, gibt es keine Möglichkeit für Radfahrer und dann kloppt sich da alles. Es ist eng, es wurden schon Pläne durchgeführt, dass es in der Mitte einen Fahrradstreifen gibt, aber geht halt nicht. Die Fußgänger, die kriegen das nicht mit, wenn ein Radfahrer von hinten kommt und die Radfahrer sehen nicht ein, warum sie langsam fahren sollen. Könnte man schieben, ist aber eine verdammt lange Strecke, um zu schieben. Und wenn du zum Beispiel zur Arbeit musst früh, und es ist ja nicht so, dass das alles Hobbyradler sind, die flanieren nicht, die Radfahrer, die müssen irgendwo hin. Und wenn du die Strecke vom, sagen wir, wie heißt das, der Musical Dome, Dings da beim Bahnhof, so auf der Höhe vom Bahnhof bis zum Schokoladenmuseum, wo halt diese Flaniermeile ist, zu Fuß zurückgehst, da bist du eine halbe Stunde bestimmt unterwegs. Machst du das mit dem Fahrrad? 5 Minuten. Jetzt rechne mal morgens und abends jeweils knappe halbe Stunde mehr ein, wenn du zur Arbeit musst. Natürlich fährst du da mit dem Fahrrad durch. Natürlich fährst du nicht im Schritttempo. Ich versuche das mittlerweile im Schritttempo, aber ich habe ja meistens auch Zeit, wenn ich da mal durch muss. Und ich kann es mir leisten, auch mal mehr Zeit einzuplanen. Aber Leute, die berufstätig sind, die können das nicht. Und die radeln dann da durch und dann gibt es dann immer Streit und Stress und alles. Und das ist unter der Woche schon schlimm genug. An Wochenenden, gut, da ist dann vielleicht der Pendlervertrieb dann nicht so, aber an Wochenenden ist es dann wiederum noch schlimmer, weil noch mehr Leute dann freizeitmäßig da unterwegs sind. Es ist unglaublich voll. Auf der anderen Rheinseite genauso. Es ist wirklich schlimm. Die Hohenzollernbrücke, da kommst du nicht mal mehr zu Fuß durch. Das ist ein Albtraum. Ja, und dann wird hier und schreibt der Herr Berger hier ganz richtig, es wird dann gefordert, es gibt eine Forderung nach mehr Freiflächen für die Touristen. Und er sagt, ja, aber wo, der sagt dann ganz zu Recht, wohin? Wo sollen denn die Freiflächen gemacht werden? Es gibt keine freien Flächen. Soll irgendwas abgerissen werden? Es kann ja nicht was abreißen, um Freiflächen zu machen. Und man kann auch nicht die Touristen dann irgendwo hinschicken, wo es hässlich ist. Sagen so, Touristen schicken wir jetzt alle mal zum Bahnhof Ehrenfeld oder so. Nee, der ist ja nicht mal hässlich. Ehrenfeld ist tatsächlich ein Künstlerviertel und der Bahnhof Ehrenfeld hat ganz tolle, wirklich große, tolle Wandmalereien, sehr künstlerisch. Das ist eigentlich, wäre der Bahnhof Ehrenfeld tatsächlich eine Sehenswürdigkeit, wenn da nicht halt die Kriminalität so hoch wäre. Aber wo soll man die denn halt hinschicken? Die Empfehlung einfach mal absteigen, finde ich unsinnig, die er hier ausspricht, wie gesagt. Aber wo den Touristen Flächen zuweisen, wo die hinkönnen, da, das ist auch unsinnig. Und da hat er recht. Und das sagt er hier, dass der Vorschlag, der da von irgendwelchen Offiziellen kam, wäre unsinnig. Ja, so ist es. Und ganz im Ernst, ich werde jetzt heute noch einen kleinen Spaziergang zum Briefkasten machen und meine Wahl für die Olympia-Bewerbung, die Volksabstimmung einwerfen. Ich will nicht, dass Olympia nach Köln kommt. Es mag sein, dass ich jetzt unolympisch bin und unsportlich und den olympischen Geist, aber es geht mir dann nicht einfach nur um den Sport, es geht mir echt darum, ich möchte hier, sollte ich 2034 tatsächlich noch am Leben sein, möchte ich hier auch noch leben können. Und ich möchte das nicht erleben, dass hier Köln, das platzt wirklich aus allen Nähten. Die Hotels sind überfüllt. Ich hatte neulich einen Taxifahrer, der mich irgendeiner Klinik gefahren hat, da gemeint, ja, jetzt ist gerade wieder eine Messe. Der hat Leute, die er aus Düsseldorf abholt, um sie zur Kölner Messe zu führen, weil das für die billiger ist, sich für die Zeit der Messebesuche ein Taxi zu abonnieren, dass die so ein Sammeltaxi, so ein Taxibus, dass der 6 Leute jeden Tag von Düsseldorf vom Hotel abholt, nach Köln fährt und dann wieder nach Düsseldorf zurückfährt. Das ist für die billiger, als wenn die sich ein Hotel in Köln suchen müssen. Und kannst du dir vorstellen dann, was los ist, wenn Olympia in Köln ist? Brauche ich nicht. Nee, gar nicht. Und ganz ehrlich, der ganze politische Hintergrundbetrieb, alles, was mit der Olympiade zu tun hat, ist auch nicht viel besser als FIFA. Da unterstütze ich keinen Sport mehr. Das hat mit Sport irgendwie für mich nichts zu tun. Nee. So. Noch irgendwas Schönes zum Schluss? Nö. Da steht hier was. Eine Oase der Individualität. Ja, das ist jetzt, da werden jetzt Restaurants vorgestellt. Nö, lass mal. Mensch Herbert, glaube ich auch nicht, der unsägliche Herbert. Warum nenne ich den eigentlich so? Irgendjemand hat das mal geprägt, diesen Begriff. Das war wahrscheinlich ich. Seitdem nenne ich den armen Herrn Grönemeyer so. Hat er. Nee, okay, ja, so. Zeitung gelesen. Mich erwachsen gefühlt dabei, weil Zeitung lesen, das hat, aber also ganz ehrlich, wenn schon Zeitung lesen, dann Papier. Also Zeitung auf dem Handy lesen, nee, auf dem Tablet oder auf dem Bildschirm, macht keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sein, dann gebe ich lieber das Geld aus. Das Blöde ist, ich habe mal geschaut, den Kölner Stadtanzeiger würde ich mir tatsächlich die Wochenendausgabe sogar abonnieren. Weil am Wochenende habe ich irgendwie den Kopf dafür frei. Aber es gibt, soweit ich das rausgefunden habe, keine Möglichkeit, nur die Wochenendausgabe zu abonnieren. Andere Zeitungen bieten das an. Hier, nix. Also, da muss ich mir halt kaufen und dann weiß ich genau, das mache ich jetzt maximal noch einmal. Dann habe ich es bleiben lassen. Dazu muss man ja auch Samstag früh erstmal aus dem Haus gehen. Wenn ich nicht einkaufen gehen muss, was ich natürlich manchmal auch mache, und ich mache es tatsächlich früh, so früh wie möglich. Ich bin dann Frühaufsteher und dann gehe ich ins Supermarkt, wenn der um 7 Uhr öffnet. Oder auch eine halbe Stunde später, je nachdem, wie schnell ich es aus dem Haus schaffe. Aber das mache ich. Der ist ja bei mir um die Ecke. Und habe dann einen vergleichsweise noch relativ leeren Supermarkt, in dem die größeren Probleme ist, dass um 7 Uhr auch erst angefangen wird, die Regale einzuräumen, ja. Und dann alles voll steht. Naja, aber da kann ich dann schon mal die Zeitung mitnehmen. Also muss ich jetzt einfach mal so mache ich das jetzt. Bin ich ein erwachsener, mündiger, verantwortungsvoller Bürger, der sich informiert. Und ein Kölner bin ich auch, weil, ein Immi, aber ein Kölner Immi. Ein dazugezogener, ein Neigschmeckter, wie man bei uns zu Hause gesagt hätte. Und deswegen weiß ich jetzt, neue Denkmalbäume, Alkoholverbot am Hauptbahnhof, Eintritt für den Kölner Dom. Der Dom. Das beschäftigt mich auch am meisten, der Dom. Ich bin noch nie auf die Spitze gestiegen, weil da gibt es keinen Aufzug. Ich war auch noch nie unterm Dach. Das ist so eine Dachstuhlführung wäre natürlich eigentlich auch noch ganz geil. Ja gut, aber da zahlt man ja dann eh was dafür. Das ist jetzt, naja. Na gut, so. Ich wünsche euch was. Hoffentlich noch ein schönes Restwochenende. Genießt, was ihr könnt an Wetter, an Sonstigem, und geht raus oder bleibt drin. Macht's, wie ihr euch das selbst am besten bekommt. Warum sag ich euch sowas? Also, als ob ihr von mir solche Empfehlungen braucht. Ich es ist schon mal gar nicht, dass ich euch das irgendwie empfehle oder schon erlaube, erst recht nicht. Nee, also, das sind meine Wünsche an euch. Ein Pony. Ich wünsche euch allen ein Pony. Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.